Verband hat vor den Folgen neuer US-Importzölle auf Stahl und Aluminium gewarnt. US-Präsident Trump hatte eine Verdopplung der Zölle ab Mittwoch angekündigt. Rebecca Reinhardt.
Der Branchenverband fürchtet, dass Deutschland und andere Exporteure damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge? Produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet und mit einem noch härteren Wettbewerb die Preise drücken. Um die Stahlindustrie in der EU zu schützen, bemüht sich die Europäische Union nun um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA, um den Absatzmarkt doch noch zu sichern.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff würde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Alt-Landsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Gartenreise, Konzerttouren nach Polen oder die Orgelreise auf den Spuren historischer Orgeln in der Uckermark und im polnischen Grenzland.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin Buch 24 und in Eiskeller 26 Grad. In Küritz 21 und in Senftenberg 30 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich mit Hagel maximal 28 Grad. Die Zeit 16.03 Uhr.
Radio 3 Feature.
Wenn Sie an Diebstahl oder raubes Gut denken, dann fallen Ihnen vielleicht Autos, teurer Schmuck oder Alltagsgegenstände wie Handys ein. Aber 400 Kilogramm handgefertigter Käse stand vermutlich nicht ganz oben auf Ihrer Liste. Genau der wurde einem Käsehändler in Neukölln gestohlen. Und damit ist er nicht allein. In ganz Europa wurde in den letzten Jahren tonnenweise Käse geraubt. Aber wer entwendet in großem Stil Cheddar, Bergkäse oder Blauschimmel? Und warum? Das erzählt nun Paul Hildebrand in einer neuen Folge Dieb Doku.
Da habe ich noch schön so eine Sicherheitstüre, habe ich noch eingebaut für die Versicherung, weil man halt dachte, wenn die Einbrecher kommen, dann kommen sie von hinten.
Es ist am Mittwochmorgen in Neukölln. Der Käsehändler Georg Weißhäupel geht von seinem Laden Peppi Käse über den Hinterhof zu seinem Lager. Am Tag vorher hat er eine neue Lieferung bekommen, die will er jetzt in den Kühlraum schaffen. Noch ist von einem großen Käseraub nichts zu spüren.
Das natürlich alles, war alles ganz normal. Da muss man den Sicherheitsschloss so aufsperren. Das sind so die typischen Geräusche in der Früh. Balkenschloss, massiv, Aufkleber, Nachbarn passen auf, Polizei passt auch auf. Dann ist es noch ein Schlüssel, das zweite Schloss. Ich bin hier reingegangen.
Er betritt das Lager durch den Hintereingang. Geht vorbei an dem kleinen Kühlraum und der vollgestellten Abstellkammer, hinein in den Arbeitsraum, wo sie den Käse für den Wochenmarkt vorbereiten. An der Wand stehen 5 Kühlschränke, die vor sich hin brummen.
So. Das ist also Zwischenlage, wo so Hardware-Sachen sind. So. Also im Vorbereitungsraum oder in unserem Essen.
Da habe ich noch gar nichts bemerkt, weil da waren schön diese für den Weichkäse die Kühlschränke, da gibt es für Blauschimmel und so weiter, war alles zu. Dann habe ich immer noch nichts gemerkt.
Und dann kommt Georg Weißhäupl in den Vorraum seines Lagers, wo eigentlich die Lieferung vom Vortag liegen sollte. Aber da ist nichts. Von den 10 gelieferten Käserädern ist kein einziges mehr da. Der Sutterli Alpe ist weg, ein herber Bergkäse, frisch angeliefert, fast 100 Kilo insgesamt. Der Kreuzgümmelgouda fehlt und der Ziegengouda Trüffel. Kiloweise Käse, einfach weggeschafft.
Das war erstmal so ein Schock, das gibt's ja nicht, kann nicht sein. Und dann habe ich aber die Weichkäse, die ich natürlich schon in diese Kühlschränke getan habe, die hochwertigen, zum Beispiel Blauschimmel, bin ich mal zum Blauschimmelkühlschrank gegangen, aufgemacht und sie, oh Scheiße, die neue Charge ist auch weg.
Das trifft Weißhäupl besonders. Der Willy Schmidt Jersey Blue ist verschwunden. Er ist mehrfach mit einer Goldmedaille bei den internationalen Käsemeisterschaften ausgezeichnet. Ein Weltmeisterkäse. Den hatte er in einem seiner Kühlschränke gelagert.
Die Diebe waren dann bis im hinteren Raum und entweder war ihr Transportfahrzeug voll oder die Zeit ist ihnen zu knapp geworden. Sie sind dann eben bis zu diesem Blauschimmelkühlschrank gekommen und dort haben sie dann genug gehabt und haben halt die ganzen großen, schweren Bergkäse und so von vorne müssen sie weggeschafft haben.
Der Kühlraum ist unberührt. Auch in einigen Kühlschränken liegt noch Käse. Aber die gesamte neue Lieferung ist verschwunden. Mit einem Schlag weggeschafft. Weißhäupl ruft die Polizei. Und die kommt auch ziemlich schnell angerückt. Bringt gleich die Spurensicherung mit. Die untersuchen die Tür, das Lager, sammeln überall Fingerabdrücke.
Und die waren eigentlich auch ziemlich, also amüsiert kann man nicht sagen, aber interessiert und schmunzeln, weil die erstmal denken, was ist denn das für ein Typ, will der da jetzt einen komischen Versicherungsbetrug machen oder was ist da los? Also die haben das einfach noch nicht gekannt, dass jemand Käse und so große, schwere Laibe wegschafft.
Eigentlich zahlt in so einem Fall die Versicherung, aber die stellt sich erstmal quer. Kann das mit dem Käseraub vielleicht auch nicht so ganz glauben. Eingebrochen wurde bei Peppi Käse schon oft. Die Diebe klauten aber meistens Technik oder Geld aus der Kasse. Wahrscheinlich Gelegenheitsdiebe oder Beschaffungskriminalität. Aber Käse? Eine Sache war seltsam an diesem Einbruch. Schon einige Tage vorher war das Rollo am Lagereingang kaputt. Die Diebe mussten also nur noch die Eingangstür knacken. Der Einbruch war vermutlich von langer Hand geplant. Als mir ein Freund von diesem Einbruch erzählt, klingt das für mich erstmal sehr schräg. Wer sollte denn Käse klauen? So absurd, dass ich anfange zu recherchieren und schnell merke ich, Georg Weißhäupl ist nicht das einzige Opfer eines Käseraubs. Nur ein paar Beispiele. Im Mai 2024 rauben Diebe die Käserei Thorenpolder im niederländischen Feinhard aus. Sie stehlen hochwertigen Gouda im Wert von 21.000 Euro. Im August hält die Brandenburger Polizei einen Sattelschlepper auf der A12 in Richtung polnische Grenze an. Im Laderaum 22 Tonnen Käse im Wert von 100.000 Euro. Vermutlich in einer Käserei in Neumünster geraubt. Im Januar 2025 klauen Unbekannte einen Käselaster von einem Unternehmen in der Nähe von Rostock. Darin Käse im Wert von 80.000 Euro. Und dann geht im Oktober noch dieses Video bei Instagram online, das für große Aufmerksamkeit in der Käsewelt sorgt.
Hello, you gorgeous, lovely people. Now, you're gonna think I'm joking, but I'm not. There has been a great cheese robbery.
Der Mann, der sich mit dem Handy selbst filmt, ist einer der berühmtesten Köche der Welt, Jamie Oliver. Autor zahlreicher Kochbücher, viele davon Bestseller. Er steht in seiner Küche, trägt einen Bademantel und erzählt vom großen Käseraub.
Some of the best cheddar cheese in the world has been stolen, 22 tons worth, has been stolen from some, I don't know, robbers that basically pretended to be a French supermarket and basically done Neil's Yard Dairy over, £300,000 worth.
Ein bekannter Londoner Käsegroßhändler, Neil's Yard Dairy, wurde um 22.000 Kilo Cheddar-Käse beraubt. Die Diebe tarnten sich als Vertreter eines französischen Supermarkts und packten 950 Laibe Käse ein, 300.000 Pfund wert. Wenige Stunden später waren sie spurlos verschwunden.
So if anyone hears anything about posh cheese going for cheap, it's probably some wrong'uns. 22 tons worth of the best cheese in the world has gone missing. So for all the newspapers and journalists out there, come on, get behind this. Support our guys. It's the great cheese robbery. Come on.
Jamie Oliver ist richtig aufgebracht. Findet den Dieb, sagt er. Daraufhin berichten die BBC, die New York Times. Die Geschichte geht einmal um die Welt. Und schnell kursieren auch die ersten Gerüchte, was mit dem Käse passiert sein könnte. Wurde der Käse vielleicht ins Ausland geschmuggelt?
Ja, perfekt. So. Erstmal zu und dann können wir gleich auch noch den Parmesan holen.
In ganz Europa wird Käse gestohlen. Aber hängt das wirklich zusammen? Ich will jetzt wissen, was aus dem Neuköllner Käse geworden ist und fahre zu Peppi Käse in die Weichselstraße. Der Raub ist inzwischen ein Jahr her. Georg Weißhäupel und zwei seiner Mitarbeiter bereiten gerade den Verkauf für die Wochenmärkte vor. Es riecht leicht säuerlich nach Käse. Der Kühlraum brummt.
Wir nehmen eigentlich so 95% der Sorten mit. Also wir haben viele Alp- und Bergkäsesorten. Da nehmen wir manchmal nicht alle Produzenten mit. Und dann gibt es halt so Bestseller, was unsere Kunden unbedingt haben wollen. Und immer wenn wir den lagern und vorhanden haben, nehmen wir den natürlich mit. Dann müssen auch immer dabei sein, ein paar Käse mit Trüffel. Ist auch sehr beliebt. Jetzt auch zur Osterzeit wieder stärker.
Dann wuchten Weißhäupels Mitarbeiter einen Parmesanleib aus dem Lager. Groß wie ein Wagenrad.
Wie viel wiegt dieser Parmesan? Was glaubst du?
Der ganze? Was denkst du? 20 Kilo?
Ja. Die großen Bergkäse wiegen so 22 bis 23 und der, ich glaube so 33 vielleicht.
Die beiden heben den Käseleib auf einen Holzkarren und schieben ihn in den Arbeitsbereich. Er ist so schwer, auch zu zweit kann man ihn nur schwer tragen. Auch das ist eine Sache, die auffällig ist bei diesem Raub. Käseräder passen nicht in ein normales Auto. Man braucht viel Platz, um die wegzuschaffen. Einen Transporter vielleicht. Die Diebe müssen also gewusst haben, was sie rauben. Sie müssen vorbereitet gewesen sein. Dass Georg Weißhäupel ausgerechnet in Neukölln einen Käseladen betreibt, ist eigentlich Zufall. Er ist 55 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Westösterreich, vor Arlberg. In seiner Jugend trieben die Bauern ihre Kühe im Frühjahr auf die Alm und brachten einmal in der Woche den Käse runter zum Wochenmarkt.
Und dann kennt man eigentlich eine Käsesorte, das ist halt der Vorarlberger Bergkäse. Und den in irrsinnig guter Qualität. Und dann hat man schon mal, irgendwie ist man schon so grundgeimpft mit was guter Käse ist. Und dann schmeckt einem schon auch so industriell erzeugter Käse schon viel weniger oder gar nicht.
Die Tradition aus den Alpendörfern ist schwer nachzuahmen. Es braucht auch das Gras, die Kühe und die Erfahrung der Käsehersteller. Das wird später in dieser Geschichte noch eine Rolle spielen.
Und jeden Tag schmeckt der Leib ein bisschen anders, weil schon wieder ganz leicht andere Kräutermischung ist oder weil die Kühe anders sind. Und dann gibt es manchmal noch so leichte Raucharomen, dadurch, dass der Rauch in dem rund um den Kessel ein bisschen geht oder nicht so direkt abzieht. Und die haben halt so Charakter, sage die Käse.
Nach der Schule zieht Weißhäupel erst nach Wien, studiert dort Malerei und dann 2008 folgt er der Liebe nach Berlin. Im Kofferraum seines alten BMW liegt ein halber Leib Vorarlberger Käse. Den will er in Berlin unter die Leute bringen.
Und war dann anfangs eben in Zehlendorf so einmal in der Woche auf dem Wochenmarkt mit zwei, drei Sorten. Und aus diesem, sagen wir mal, Hobby ist dann so immer mehr Leidenschaft geworden. Ich bin dann so reingewachsen. Also ich habe mir das nicht vorher ausgedacht, dass ich jetzt einen Käsehandel betreiben werde.
Weißhäupel wohnt schon damals in Neukölln. Dann bietet ihm jemand den Ladenraum in der Weichselstraße zur Miete. Genau gegenüber hat er heute nebenher noch eine Jazzkneipe, das Peppi Guggenheim. Es ist so eine Art Kunstprojekt, mitfinanziert vom Käseverkauf.
Wenn Neukölln Käse wäre, was wäre das?
Ja, das ist so eine ganze Käseplatte mit verschiedenen Käsensorten, von ärgsten Räskäsen, starken Blauschimmelkäsen, total sanften, musikalischen Rahmkäsen.
Weißhäupels Käse kommt aus ganz Europa, aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien. Regelmäßig tourt er zu Käsereien, um neuen Käse zu probieren. Käsereisen nennt er das. Den Käse verkauft er dann in Berlin. Nicht nur in seinem Laden in Neukölln, sondern auch im Schillerkiez, am Südstern in Kreuzberg oder am Kranoldplatz in Lichterfelde. Früher war er auch im Prenzlauer Berg, aber da habe sich der Verkauf nicht gelohnt. Zu viele Anwohner seien am Wochenende oder über Feiertage aufs Land gefahren. Weißhäupel ist also stadtbekannt. Vielleicht auch ein Grund, warum die Diebe es ausgerechnet auf seinen Laden abgesehen hatten.
Und was würdest du sagen, wir sind so eure Kunden? Wer kauft diesen Käse?
Tja, hilf mal, Josef. Quer durch die
alle
Bevölkerung eigentlich.
Von der Oma bis zur Schauspielerin über, keine Ahnung, den Bankangestellten, Politiker.
RBB-Moderatorinnen.
Ja, Leute, die bei der Deutschen Grammophon gearbeitet haben. Ein bisschen so, das ältere Öhmchen aus dem Kiez kommt auch.
Zwei Tage später im Schillerkiez in Neukölln, ein Samstag vor Ostern, Wochenmarkt. Im Wagen von Peppi Käse liegen einige Dutzend Käsesorten in der Verkaufstheke. Bergkäse aus Weißhäupels Heimat, der italienische Parmesan, französischer Brie, der nach Tannennadeln schmeckt, Ziegenkäse.
Ich hatte hier mal einen, der hatte innen drin wie so Kristalle.
Die meisten Kundinnen und Kunden an diesem Nachmittag gehören zur Stammkundschaft. Alte und Junge. Die meisten wohnen im Kiez. Mit einigen komme ich ins Gespräch.
Und kannst du dir das vorstellen, dass Leute so sozusagen große Mengen Käse rauben? Macht das für dich irgendwie Sinn?
Also Leute klauen alles Mögliche. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch irgendwie hochwertigen Käse klauen.
Es geht um Käseraub.
Käseraub?
Ja.
Unverschämt. Wo
von
wurde
so
Käse geraubt?
Käse.
Also
ja, hier
euch?
Letztes
was?
Jahr war das.
Ich war eine Zeit lang weg, ungefähr. Bitte, was ist das? Was macht man denn damit? Gibt es sowas wie eine Käsemafia, die den dann 10-mal teurer verkauft? Also ich würde gerne wissen, warum, wenn du es rausfindest, wer dahinter steckt. So dein, der investigative Käsejournalismus, ich würde das gerne wissen.
Auch ich will immer noch wissen, wer könnte hinter dem Käseraub in Neukölln stecken? Und wer hat den Käse in den Niederlanden, in der Schweiz und in England gestohlen? Ich beginne zu recherchieren. Ich rufe bei der Berliner Polizei an. Was haben deren Ermittlungen zum Einbruch bei Peppi Käse in Neukölln ergeben? Und gab es noch mehr solcher Diebstähle? Die Pressestelle wiegelt ab. Käsediebstahl würde von der Polizei nicht als eigenes Deliktfeld erfasst. Man könne also gar nicht nachvollziehen, ob das jetzt öfter passiere. Die Statistik gebe das nicht her. Am Telefon habe ich das Gefühl, so richtig ernst nimmt mich die Pressesprecherin nicht. Dabei wurde erst im vergangenen Jahr ein Polizist suspendiert, weil er große Mengen Käse aus einem umgekippten LKW in der Pfalz entwendet hatte. 180 Kilo Cheddar, angeblich für den Eigenbedarf. Er wurde wegen Diebstahls verurteilt. Ein Teil des Käses wurde in seinem Auto gefunden, aber mehr als 100 Kilo blieben verschwunden. Warum weiß niemand, wohin dieser Käse ging? Auch bei der Staatsanwaltschaft in Berlin komme ich nicht weiter. Auf meine Anfrage schreibt mir bloß ein Pressesprecher zurück, die Ermittlungen seien eingestellt worden, weil sich keine weiteren Ermittlungsansätze ergeben hätten. Das Verfahren wurde schon letzten Mai eingestellt, also nur wenige Wochen nach dem Einbruch. Der Käseraub scheint die Behörden in Berlin nicht zu interessieren. Vielleicht wissen andere Ermittler mehr. Aber auch an anderen Orten, wo Käse gestohlen wurde, in Kiel oder Saarbrücken, kann mir niemand weiterhelfen. Aber dann bekomme ich eine neue Spur. Vom Käsehändler Georg Weißhäupel selbst.
Wie war das für dich, als du das bekommen, also als klar war, der Käse ist jetzt weg, das ist vorbei?
Also es war jetzt nicht nur der Einbruchsschaden und halt der Schaden vom Einkaufspreis vom Käse, sondern es war halt fehlender Umsatz und fehlender Käse, weil viele Kunden, die haben halt auch lange Gesichter gemacht, weil sie ihre Lieblingssorten und Sachen nicht bekommen haben.
Was war sozusagen dein Verdacht? Was hat's für Ideen, wer diesen Käse stiehlt und was man damit macht?
Ich habe dann 3-4 Wochen später, war in Holland, auf Käsereise nenne ich das immer, wenn ich halt Produzenten besuche und tolle Produzenten kennenlerne. Da habe ich dann erfahren, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas passiert. Denen haben sie auch noch größere Menge, ein ganzes Lager ausgeräumt. Hatte dann auch das gleiche Theater mit der Versicherung und die holländische Kripo
hat da wohl irgendwie Spuren in Osten. Und anscheinend geht der Käse Richtung Russland oder Richtung Osten halt.
Richtung Russland. Das sagt nicht nur der Käsehändler Georg Weißhäupl aus Neukölln. Das erzählen mir auch Käsehersteller aus Bayern und den Niederlanden, mit denen ich telefoniere. Erst klingt das für mich ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie. Aber dann beginne ich zu recherchieren und merke, die These ist gar nicht so abwegig.
Steamrolled cheese, incinerated bacon and crushed tomatoes.
Im Internet finde ich Videos wie dieses von einer Nachrichtenagentur. Es ist aus dem Jahr 2015 und soll eine Szene in Russland zeigen. Ein großer Bulldozer rollt über Kartons voller Lebensmittel. Ein Käseleib ist zu sehen, bevor er von der Walze zerdrückt wird.
The sanctions come a year after Russia banned some Western food products in retaliation to EU and US sanctions applied after Moscow annexed Crimea.
Die Lebensmittel im Video sollen nach Russland eingeführt worden sein, aus Europa. Und das Video soll zeigen, der Käse und all die anderen leckeren Sachen haben in Russland nichts mehr zu suchen. Sie werden jetzt boykottiert. Also spreche ich mit einem Experten. Tinush Jamali Yagdani ist Agrarökologe am Leibniz-Institut in Halle. Wir sprechen per Videocall. Sein Lieblingskäse, sagt er, ist der Frischkäse.
Wenn die Crimea-Krise angefangen ist und dann die westlichen Länder, die Russland in vielen Bereichen boykottiert hatten, hat Russland sofort die gesamten Agrarimporte aus westlichen Ländern sanktioniert und boykottiert.
Yagdani forscht seit Jahren zu Lebensmitteln im postsowjetischen Raum. Er stammt aus dem Iran und erklärt mir die Sache so. Nach dem Fall der Sowjetunion bricht die russische Landwirtschaft zusammen. In den 90er Jahren musste Russland deshalb Lebensmittel importieren. Und dann beginnt der russische Staat, die Lebensmittelherstellung zu subventionieren. Unter anderem stecken die viel Geld in die Milch- und Käseproduktion. In manchen Bereichen klappt das mit der Subvention gut. Bald kann sich Russland mit Getreide oder Fleisch selbst versorgen. Nur bei Milch und Käse bleibt das Land abhängig von ausländischen Importen. Eine Statistik, die ich von Yagdani bekomme: Bis 2015 wird 85% des konsumierten Käses in Russland importiert. Aber dann annektiert Russland die Krim und das hat Folgen. Der Westen verhängt Sanktionen gegen Russland und Russland reagiert wiederum mit einem Lebensmittelboykott. Kein westlicher Käse darf von da an mehr ins Land kommen. Spätestens da bekommt Russland deshalb ein Käseproblem, so erklärt es Yagdani. Es fehlt plötzlich massenhaft davon im Land. Das könnte eine Spur sein. Haben Kriminelle deshalb beschlossen, Käse in Westeuropa zu klauen und illegal nach Russland zu bringen?
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung über die Schmuggel von Käse.
Und
die,
ich hab,
das, die müssen die andere Quellen da zitieren. Ja, also ich will nur nicht sagen, was ich nicht weiß oder was ich darüber nicht geforscht habe.
Die Sache mit Russland ist bisher nur Spekulation, aber sie lässt mich nicht los. Nur beim Experten komme ich nicht weiter. Dann höre ich von einem Käsespezialisten, der sich ausgezeichnet mit Russland auskennt. Paul Thomas. Den will ich treffen. Mit dem Auto fahre ich deshalb von Berlin aus nach Süden, durch karge Nadelwälder nach Brandenburg in den kleinen Ort Baruth im Urstromland. Ich halte vor einem alten Gasthaus am Ortsrand. Auf einer großen Wiese steht eine Herde brauner Kühe mit dicken Bäuchen und Hörnern. Der alte Gasthof wird nicht mehr genutzt, aber im hinteren Teil betreiben Jule Seifert und Paul Thomas die kleine Käserei Urstromkäse.
Wo ist Ihre Jacke?
Okay. Ja, und meine Jacke ist auch.
Das ist sozusagen die.
Ja, wir haben da halt diese gelbe Linie. Wenn man da drüber läuft, da muss man in so Schutzkleidung und.
Es riecht mal wieder säuerlich nach Milch. Den Geruch kenne ich mittlerweile ganz gut. Jule Seifert bittet mich herein. Ich ziehe mir eine Stoffhaube über den Kopf und Schlappen an die Füße, um keinen Schmutz in die Käserei zu bringen.
Hi. Das ist auch Paul.
Ja. Hi, Paul Thomas. Hi, Paul Hildebrand. Ich freue mich. Ja. Tust du auch Deutsch? Sorry.
Ja, aber if we could do the interview in English.
That's why I'm asking. Yeah.
Paul Thomas ist ein freundlicher Brite mit Schnurrbart. Er ist Juror bei Käsemeisterschaften, hat mit Käsereien in der ganzen Welt gearbeitet
und war selbst schon oft in Russland, um dort Käseherstellung zu unterrichten. Und wieder geht es um die Krim.
So after the trade embargo as a result of the annexation of Crimea, yeah. And they were wanting to teach Russian cheesemakers how to make cheeses to European standards. So I went and taught a course there.
4 bis 5 Mal im Jahr reiste Paul Thomas zwischen 2015 und 2020 nach Russland, wohnte in einem Moskauer Hotel, unterrichtete tagsüber angehende Käseherstellerinnen. Wenn Jule Seifert ihn dort besuchte, spazierten sie gemeinsam durch die Stadt. Und in den Moskauer Feinkostläden fanden sie europäischen Käse.
We went together to these food halls where they were selling all this European cheese that was like by law forbidden to be sold there.
Jule glaubt, wenn der Cheddar aus London irgendwo gelandet sein soll, dann bestimmt in Moskau. Denn als sie da war, lag all der gute Käse, der eigentlich nicht importiert werden darf, Parmigiano oder Roquefort, bereits in Moskau zum Verkauf aus. Das ist nicht abwegig. Im Netz findet man viele Berichte über geschmuggelten Käse.
I can imagine if anywhere they would get the real value money for this kind of high value cheddar, it would be there.
Bevor sie ihre Käserei in Brandenburg aufmachten, arbeitete Jule Seifert noch beim Käsehändler Alte Milch in der Markthalle 9 in Kreuzberg.
They just came and they would then buy, it would always be Comté Parmesan, like the famous cheeses, and they would take like a really, like a piece that nobody would take, like 1 or 2 kilos.
Sie erzählt mir, immer wieder sei es vorgekommen, dass russische Touristen sehr große Mengen Markenkäse gekauft hätten. Dazu passt, was mir Experte Jagdani erklärt hat. Der Käsemangel in Russland nach 2015 war so groß, dass die Regierung eine Ausnahme einführte. 10 bis 20 Kilo Käse durften Russinnen legal über die Grenze bringen. Für den privaten Verbrauch sozusagen. Jagdani fand heraus, in Estland hatte sich zu der Zeit eine Art Käsetourismus entwickelt. Russische Touristinnen sind über die Grenze gefahren und haben Käse eingesammelt, den sie sich vorher übers Internet nach Estland bestellt hatten. Aber als Russland in die Ukraine einmarschierte, stoppte dieser Käsetourismus abrupt. Auf einmal waren die Grenzen nach Europa endgültig dicht. Könnte der Käse aus Neukölln diese Lücke gefüllt haben? Seinen Käse verkauft Paul Thomas an Berliner Hotels und Restaurants. Er ist ein echtes Luxusprodukt. Aber, sagt Paul Thomas, theoretisch könne jeder hochwertigen Käse herstellen.
When I first started teaching there, there was definitely this perception that Russian cheese just wasn't quite as good as European cheese.
Als er 2015 das erste Mal nach Russland kam, sei der russische Käse nicht besonders gut gewesen. Aber dann, als die Käseimporte aus Europa immer weniger wurden, fingen auch Russinnen mit der Käseproduktion an.
By the time I finished teaching there a few years later, the cheeses that I was tasting in cheese competitions there were really quite excellent.
Und heute, sagt Thomas, gäbe es längst exzellenten Käse aus Russland, der es mit den europäischen geschmacklich aufnehmen könne. Es ist vielleicht schwer vorstellbar, aber Käse gehört laut der World Trade Organization zu den am meisten gestohlenen Lebensmitteln auf der Welt. Auch Supermarktkäse. Ob heute mehr Käse gestohlen wird als früher, lässt sich aber nicht nachweisen. Vielleicht wird auch bloß mehr über Käseraub berichtet. Ich habe jetzt also 2 sehr unterschiedliche Thesen. Option 1. Möglicherweise wurde der gestohlene Käse aus Neukölln bis nach Russland geschmuggelt und wird da als Luxusprodukt vertickt. Konkrete Beweise dafür habe ich nicht, nur Indizien. Option 2 kommt von Thomas und hat mit Käse auf Cheeseburgern zu tun.
And here we can see perhaps similar parallels in the horse meat scandal.
Im Jahr 2013 gab es einen Pferdefleischskandal in Europa. Billiges Pferdefleisch wurde in Rinderhack gemischt und teuer verkauft. Thomas meint, so etwas könne auch mit dem geraubten Käse passiert sein. Klein gehackt und eingeschmolzen, dann zum Beispiel als Käse für Cheeseburger verwendet. Aber lohnt sich das überhaupt? Thomas meint, auch wenn man so vielleicht nicht den höchsten Wert für den Käse einfährt, kassieren die Diebe trotzdem ab. Ein Produkt, dessen Herkunft sich praktisch nicht nachweisen lässt, das man leicht weiterverkaufen kann und das lange haltbar ist. Ein perfektes Diebesgut. Aber die Sache ist noch nicht vorbei.
Eigentlich wollte ich mit Paul Thomas bloß als Experten sprechen und dann wird er plötzlich selbst Teil der Story. Denn im Herbst 2024 bekommen er und Jule Seifert plötzlich auch eine seltsame Mail.
We were actually contacted through the summer by possibly another business or another criminal who was claiming to be the buyer for a French supermarket, and everything about this email just stank.
Die Mail kommt angeblich von einer bekannten französischen Supermarktkette. Supermarché Match. Sie ist auf Englisch verfasst. Aber, sagt Thomas, alles daran war dubios.
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Alain Durand. Ich bin Einkaufsleiter der französischen Supermarktkette Supermarché Match. Nach dem Besuch Ihrer Website würde ich gerne mit Ihnen ins Geschäft kommen. Wir interessieren uns für große Mengen des Produkts, das Sie verkaufen. Folgende Produkte interessieren uns: Käse. Bitte senden Sie uns Ihren Katalog. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Mr. Alain Durand, Einkaufsleiter.
It wasn't genuine. It was so obviously not genuine.
And especially for us as a small business,
yeah.
To get
why
one
would
of
a French supermarket
French supermarkets contacting us
there's,
that they want to buy cheese?
There's like
see
lactic
if I can find
cheeses
here.
All over France.
Es ist die gleiche Masche wie beim Käseraub in London. Ein vermeintlicher französischer Supermarkt, der in einer großen Menge Käse interessiert ist. Auf der Homepage von Supermarché Match warnt das Unternehmen mittlerweile vor Betrügern, die sich als Vertreter der Firma ausgeben. Einer der Namen, die verwendet würden, Alain Durand. Es ist der Name aus Paul Thomas Mail. Die beiden KäseherstellerInnen aus Brandenburg sind einem Diebstahl nur knapp entkommen. Georg Weishäupl in Neukölln hatte nicht so viel Glück. Sein Käse ist wohl endgültig verschwunden.
Also egal, ob da jetzt Kriminelle dran verdienen und was man jetzt für Vorstellungen hat, ob es genau Russland ist oder Rumänien oder so, man hofft natürlich, dass die Leute, die den Käse gestohlen haben, den nicht irgendwie verramschen oder vergammeln lassen, sondern dass er dann wenigstens, selbst wenn er kriminelle Wege geht, bei Konsumenten landet, die das zu schätzen wissen, was für Produkte sie da vor sich haben. Und
dass er nicht auf dem Cheeseburger landet.
Auf dem Cheeseburger. Und wenn auf dem Cheeseburger, dann auf einem sehr guten Cheeseburger, ja.
In England nahm die Polizei im November immerhin einen 63 Jahre alten Mann fest, der für den Londoner Cheddar-Raub verdächtigt wird. Wer tatsächlich hinter dem Diebstahl steckt, ist weiterhin unklar. Den Käse hat die Polizei jedenfalls nicht gefunden. Wahrscheinlich wurde er längst gegessen. Ob in Moskau oder bei der Burgerbude um die Ecke. Und die Käseraube? Gehen vermutlich weiter. Georg Weishäupl hat zwar einen Teil des Geldes von der Versicherung erhalten, aber er ist vorbereitet, dass der nächste Einbruch kommen könnte.
Ich kontrolliere noch genauer vorne, ob da jetzt Beschädigungen sind am Rollladen und habe jetzt nochmal zusätzlich verkeile die Tür mit einer Palette. Und denke, das ist natürlich, wenn man es schwieriger macht, wird es nicht wieder vorkommen. Oder ich denke, ich weiß es nicht. Die sind auf den Geschmack gekommen, auf jeden Fall ist es eine lukrative Sache, hochwertige Lebensmittel zu rauben.
Autor und Sprecher dieser Folge war Paul Hildebrand. Die Regie hatte Theresa Sickert, für den Ton waren Martin Selig und Annika Schenk verantwortlich. Die Redaktion der Sendung hatten Clara Neubert und Kim Neubauer. Weitere Geschichten von Deep Doku gibt's in der ARD Audiothek und auf unserer Website radio3.de. Thank you.
Thank you.
Das Konzerthaus Berlin nimmt sich ihre Wünsche zu Herzen. Es holt ehemalige Artists in Residence zu Konzerten zurück, von denen sie immer noch begeistert sind. Víkingur Ólafsson zum Beispiel. Legendär, wie er einfach so alle Klavieretüden von Philipp Glass spielte. Komplett klischeefrei und zum Aufhorchen ohne Ende. Nun gibt der Pianist einen Soloabend, zu dem er Bach mitbringt, ein Präludium und eine Partita, sowie Sonaten von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven. Vermutlich wird der Bach warm, schillernd und farbenreich. Und mit Beethoven und Schubert wird der Künstler Ihnen die Ohren putzen. Sie haben es so gewollt und dürfen sich freuen. Auf Víkingur Ólafsson, am Montag, Konzerthaus Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt. Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten. Um 17 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Bundeskanzler Merz wird am kommenden Donnerstag in Washington US-Präsident Trump treffen. Das teilte Regierungssprecher Cornelius am Nachmittag mit. Geplant seien ein Gespräch sowie ein Mittagessen im Weißen Haus. Dabei dürfte es auch um die von Trump angekündigten Zölle auf Stahl und Aluminium gehen, die am Mittwoch in Kraft treten sollen. Die deutsche Stahlbranche reagiert beunruhigt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle zu verdoppeln. Die Rede ist von einer neuen Eskalationsstufe. Gisela Former.
Von einer massiven Belastung spricht die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl Rippel. Dies werde die deutsche Stahlindustrie auf vielfältige Weise treffen. Die Chefin des Branchenverbands warnt außerdem, dass dann andere traditionelle Lieferländer ihren Stahl in den EU-Markt umleiten könnten. Dadurch werde sich der ohnehin erhebliche Importdruck auf Europa verschärfen. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Region. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In weiten Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Viele der mehr als 120 Feuer sind inzwischen außer Kontrolle. Betroffen sind 4 große Provinzen von der Mitte des Landes bis zur Pazifikküste. Zahlreiche Orte wurden geräumt. Eine außergewöhnliche Trockenheit sowie Wind hatten die Waldbrände seit Anfang Mai begünstigt. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm. Darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind